bin in verschiedenen Gemeinschaftsverbänden tätig als Fachkraft für Arbeitssicherheit und da bereise ich viele Gemeinschaftsgemeinden. Und dann komme ich auch zu solchen, die neu gebaut haben. Es sind viele dabei, so im schwäbischen Raum. Da haben die wunderbare Häuser gebaut. Und dann machen wir die Sicherheit und dann kommen wir ins Gespräch mit dem Gemeinschaftspastoren, wie das denn nun alles so gelaufen sei. Einer sagt, ohne Einheit hätten wir das nie geschafft. Dann hat er mir erklärt, was das bedeutet für Sie bei dem Bau. Gut, es geht ja nicht immer nur um Bau. Bei uns ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Nachdem sich einiges geklärt hat, werden wir hier bleiben können. Das darf ich noch mal so vorweg schon mal sagen. Und diese Einheit, beinahe hätte Hans mir die ganze Predigt weggenommen vorhin. Aber gut, Hans, prima. Diese Einheit immer wieder zu finden, zu wissen, wo sie ist, darum soll es heute gehen. Wir wissen ja, wenn jemand in einer Evangelisation zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann wird ihm im Allgemeinen empfohlen, zunächst einmal das Evangelium des Johannes zu lesen. Das hat seinen besonderen Grund. Von Johannes wird berichtet, dass er der Jünger ist, der Jesus am allernächsten war. Und darum beschreibt er auch in seinem Evangelium Jesus als den Sohn Gottes. Für einen Menschen, der jung im Glauben ist, ist es von größter Bedeutung, zunächst den Sohn Gottes näher kennenzulernen. In Kapitel 13 bis 16 seines Evangeliums berichtet Johannes nun über all das, was Jesus seinen Jüngern beim letzten Passamahl, unserem ersten Abendmahl, mitgegeben hat. Zum Abschluss dieses Abendmahles betet Jesus zum Vater für seine Jünger. Wir nennen das heute das hohepriesterliche Gebet Jesu. Niedergeschrieben im 17. Kapitel. Daraus nun besonders die Verse 20 bis 22 nach der Elberfelder Bibel. Ich bete nun nicht für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Diese Gedanken, die ich jetzt weitergebe, habe ich auch eine Anregung dazu bekommen aus zwei entsprechenden Referaten. Ist also nicht alles von mir hier, das muss man heute immer wieder betonen. Ist ja wichtig. Ich habe nicht abgeschrieben, aber ich habe doch die Anregung übernommen. So, ja. Die vorhandene Einheit der weltweiten Gemeinde Jesu, die sogenannte geistliche Einheit. Hier steht Jesus vor dem Vater, also in dieser Beziehung, in dieser vertikalen Verbindung und spricht zum Vater von der Einheit seiner Jünger. Jesus hat zu seinen Jüngern nicht gesagt, streitet doch nicht so viel, haltet mehr zusammen, seid einig untereinander. Das hat er nie gesagt. Komisch, die hatten ja oft Zoff miteinander, wer der Größte sei und wie das und so. Das tut er nicht und das tat er nicht. Denn er weiß, ebenso wie die Heiligung der Gotteskinder von Gott kommt, so ist auch die Einheit unter ihnen von Gott gewirkt. So wie wir die Liebe untereinander nicht selber schaffen können, so schaffen wir auch diese geistliche Einheit nicht aus uns selber. Jesus aber zeigt uns in seinem Gebet etwas über das Wesen der Einheit. Die geistliche Einheit der Gotteskinder entspricht der Einheit der heiligen Dreieinigkeit. Hans hat schon anklingen lassen vorhin. Die Personen der Gottheit sind drei und doch sind sie nur ein Wesen. So wie Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist eins ist, so sind auch wir in ihm, in dieser Einheit miteinander verbunden. In ihm. Das ist keine organisierte Einheit, sondern eine geistliche, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird, den wir ja nach 1. Korinther 6, 19 von Gott erhalten haben, als wir zum Glauben kamen. So ist diese geistliche Einheit vorhanden. Und wer schon mal auf Reisen war, speziell auch im Ausland, und kommt dort mit Christen zusammen, man versteht sich nicht, kennt die Sprache nicht, vielleicht ein paar Brocken Englisch, aber man spürt, es ist etwas da, was es nirgendwo gibt. Oder auch in anderen Gemeinden hier in Deutschland. Es ist etwas da, Unter den Gotteskindern, was es nur bei denen gibt und sonst nirgendwo. Schon eigenartig. Diese geistliche Einheit ist vorhanden. Sie ist da. Man braucht sie nicht und kann sie auch nicht organisieren. Bei Gotteskindern ist sie da. Selbst im Streit ist und bleibt sie da als Grundlage zur Versöhnung. Wie ist nun die praktische Einheit zu finden? Die zu findende Einheit in der örtlichen Gemeinde, nenne ich mal die praktische Einheit. Einmal die geistliche, die vorhanden ist durch den Geist Gottes. Die praktische Einheit, die will ja gelebt werden untereinander. Und diese praktische Einheit ist immer wieder umkämpft vom Widersacher, weil er unbedingt verhindern will, dass aus der vorhandenen geistlichen Einheit im praktischen Gemeindeleben auch noch eine Einheit entsteht. Das eine kann er nicht verhindern, diese. Aber die da, die kann er durcheinander bringen. Und da hat er allerlei mögliche Mittel und Wege, um das zu tun. Nun ja, wir sind ja als Gemeinde Jesu, als Ortsgemeinde Jesu ein ziemlich bunter Haufen, will ich mal so sagen. Wir haben so unterschiedliche Charaktere, Stärken und Schwächen, Vorlieben und Eigenarten. Das ist einerseits gut und stark, andererseits aber auch zugleich eine Herausforderung für die Einheit, für die praktische Einheit. Wir haben festgestellt, dass wir in Jesus dennoch die Einheit in Vielfalt als Gabe Gottes haben. Die geistliche Einheit ist da. Müssen wir von ausgehen. Da gibt es nichts dran zu ändern. Das ist einfach so. Und das ist ja auch wunderbar. Nicht aus uns sind wir Gemeinde, sondern Gottes Rettungshandeln fügte uns zu dieser geistlichen Einheit zusammen. Und stellt uns auch in eine örtliche Gemeinde. Wo kann man die ja? Kann man sich eine aussuchen, kann man wechseln, ah, die sind geistlicher als die, das kann man ja alles machen. Aber eines ist dann schon dabei zu beachten. Wenn du meinst, du hättest die ideale Gemeinde gefunden und gehst dann dorthin, dann ist sie nicht mehr ideal. Gott hat uns zusammengestellt, wir nicht, wir selber nicht. Einen Fußballverein, da kann man hineingehen, weil der, was weiß ich, da hat ein Ziel, da wird Fußball gespielt, da kann man sich irgendwo einen aussuchen und da mitzumachen. Zu einer Gemeinde wird man zunächst einmal von Gott hineingestellt, in diese geistliche, universelle Gemeinschaft weltweit. Aber wir werden damit nicht uniformiert, sondern behalten unsere eigene Identität, die aber auch in Schwachstellen der Gemeinden vorhanden ist. Und gerade da setzt der Widersacher an, um die Einheit zu verhindern. Wir behalten unsere Identität. Wir werden nicht alle gleich gemacht als Gottes Kinder. Jeder ist eigene Persönlichkeit. So von Gott gemacht, so von Gott gewollt und so von Gott in die Gemeinde gestellt. Wäre das schön, wenn wir alle vereinheitlicht worden wären, wäre das ja prima. Brauchten wir keine Diskussionen mehr, alles würde laufen wie am Schnürchen. Das ist aber nicht so und bewusst nicht so. Wir bleiben von Gott geschaffen, in unserem Charakter, in unseren Eigenarten bleiben wir. Dass da Veränderung geschehen muss, das ist schon wahr, das geschieht ja auch. Wer hat noch keine Veränderung erfahren? Der darf sich ruhig mal aufstehen und darf sagen, ich habe noch nie Veränderung erfahren. Ich habe genug erfahren, das weiß ich. Ist auch gut so. Diese Schwachstellen in der Gemeinde, was können wir darunter verstehen? Als erstes, schwach, ja gut, ah, da hinten sehe ich das ja auch. Als erstes, ein falsches Verständnis von Gemeinde. Ist es möglich, dass ich meine Gemeinde als einen Verein von Mitgliedern mit gemeinsamen Interessen verstehe? So wie zum Beispiel fällt mir nur ein Eintracht Frankfurt, die nennen sich Eintracht. Jetzt sind sie doch abgestiegen. So ein Verein sind wir nicht als Gemeinde. Kein Kegelclub, kein Fußballverein. Und wir Deutsche werden ja gerne als Weltmeister in Sachen organisiertem Vereinsleben dargestellt. Alles wird organisiert, durchorganisiert und hat Statuten und ist nochmal Ausführungsstatuten. Es hört gar nicht auf mit all den Gesetzen. Ich war ja mal Beamter, von daher kenne ich das ja. Wir sind Weltmeister auf diesem Gebiet. Aber das geht natürlich auch in die örtliche Gemeinde mit ein, dass wir da gewisse juristische Dinge haben müssen. Aber unsere Gemeinde nun ist hier juristisch dem Bund der FEG angegliedert, womit eine jegliche juristische Vereinsstruktur überflüssig geworden ist, eigentlich. Das Juristische wird abgedeckt vom Bund. Nun, zur Funktion des lebendigen Organismus haben wir eine interne Gemeindeordnung, die Leben und Dienst in der Gemeinde regelt. Da sind auch noch so manche juristische Dinge drin, die man eigentlich nicht mehr braucht. Das könnte man ja mal neu überdenken. Das Erste, ein falsches Verständnis von Gemeinde. Gemeinde ist in erster Linie Organismus und in zweiter Linie Organisation. Das Zweite, die zweite Schwachstelle, Streitsucht. Wer Streit sucht, hat eine Streitsucht. Da gibt es vielleicht theologische Fragen zur Schriftauslesung oder zum Gemeindeverständnis. Es können Einzelfragen sein um die Endzeit, die Charismatik oder auch die Rolle der Frau in der Gemeinde. Darüber hinaus können wir uns auch gefährlich werden und uns ausdiskutieren über das Thema, meinetwegen der Musikstil, das Geld oder die angemessene Gottesdienstform und so weiter und so weiter. Streitpunkte gäbe es genug, wenn man will. Wer Streit sucht, hat eine Streitsucht. Der richtige Umgang miteinander macht hier den Unterschied. Ich denke, Freundlichkeit alleine reicht da nicht aus. Und Toleranz für die anderen Ansichten greift überall dort zu kurz, wo ich Erkenntnis nicht mehr als Prozess verstehe, sondern absolut denke. Ich lese das nochmal vor. Freundlichkeit alleine reicht nicht aus. Und Toleranz für die anderen Ansichten greift überall dort zu kurz, wo ich Erkenntnis nicht mehr als Prozess verstehe, sondern absolut denke. Es gibt wichtige Fragen, wo es um Einheit, um Wahrheit, also um die Einheit in der Wahrheit geht, wo es nicht um Meinung oder Geschmack geht. Das sind Dinge, die lassen sich nicht diskutieren. Wenn es um biblische Wahrheiten geht, gibt es keine Diskussionen. Da steht geschrieben, und das ist wichtig, dass wir das so nehmen und so sehen. Kann es aber auch sein, dass es bei manchen Streitfragen eher um die Machtfrage geht? Was mir nicht gefällt, darf in meiner Gemeinde nicht sein und so weiter und so weiter. Unterschiedliche Generationenauffassungen ist ja überall vorhanden. Wir sind ja nun nicht mal ein Verein von 20- bis 30-Jährigen. Wir sind ein Verein, eine Gemeinde ist ein Verein von ganz klein fängt es an bis ganz nach oben. Wer ist der Älteste unter uns? 89. Das alles unter einen Hut zu bringen, wow. Da sitzt die Jugend, die wollen das so haben. Da sitzen die Älteren, die wollen das so haben. Schon geht's los. Ist doch realistisch, oder? Also, was mir nicht gefällt, darf in meiner Gemeinde nicht sein. Und so weiter und so weiter. Und jeder denkt das dann so. Das sind dann diese Streitfragen. Das Dritte wäre die Vergleicherei. Habe ich es mal genannt. Auch wir sind ja nicht frei von Neid auf die Fähigkeiten des anderen, auf den Status des anderen, den Besitz. Und wir sind auch stolz auf unseren eigenen Einsatz, unsere eigene Meinung. Davon sollen sich die anderen mal eine dicke Scheibe abschneiden, denken wir dann. Guck mal, meine Meinung ist doch fest fundiert. Können Sie jeder mal nachgucken. Dieses ungesunde Vergleichsdenken zerstört den Wachstumsprozess der Einheit. Ein vierter Punkt der Schwachstelle ist Untätigkeit. Wo eine Mitarbeit in der Gemeinde Jesu wegen Zeitmangels unmöglich ist, wurden falsche Prioritäten gesetzt. Und wenn sich hier jemand angegriffen fühlt, darf er mich ruhig ansprechen. Wo eine Mitarbeit in der Gemeinde Jesu wegen Zeitmangels unmöglich ist, wurden falsche Prioritäten gesetzt. Warum? Was ist das Wichtigste im Leben? Neben der Familie? Die Gemeinde Jesu. Für Gottes Kinder. Natürlich müssen wir für das tägliche Brot sorgen. Natürlich haben wir manche Dinge zu regeln, das ist ganz klar. Aber wie sind die Prioritäten? Oder ist es die eigene Bequemlichkeit, die mich von einer konstruktiven Mitarbeit entsprechend meiner Gaben abhält, entsprechend meiner Gaben? Und Mitarbeit sollte nur entsprechend der Gaben geschehen und nicht einfach nur gemäß Aufgabenverteilung. Gaben herausfinden und einsetzen in der Gemeinde, das setzt voraus, dass ich sage, ich bin bereit. Ich bin bereit, mich einsetzen zu lassen. Was sind da für Voraussetzungen, dass wir so eine Einstellung bekommen? Denken wir an den Bericht von Jesaja. Wie war das da? Was hat er dort gesehen? Wie die Engel dort um den Thron sich bewegten und heilig, heilig riefen. Und dann stellt er fest, oh, was bin ich dagegen? Mit mir ist ja nichts los, gar nichts, wenn ich das sehe. Er wird angerührt, wird gereinigt, mit dem Sinnbild der glühenden Kohle, wird gereinigt. Dann fragt der Herr, wen sollen wir senden? Er sagt noch nicht mal, hey du, geh. Wen sollen wir senden? Und was sagt Jesaja? Herr, sende mich. Wen brauchen wir der Gemeinde? Wo sind die Gaben in der Gemeinde? Da müsste kommen, so viele Gaben kommen, hier habe ich meine Gabe. Ich bin bereit, sie in der Gemeinde einzusetzen. Sende mich, Herr. Und dabei geht es ja nicht um ein Wegsenden, es geht ja nur um ein Hineinsenden in die Gemeinde. Wenn ich das so sage, das fällt mir ja auch nicht leicht, ich kenne ja auch meine Schwachstellen. Aber auch im Blick auf das, was vor uns liegt, jetzt, Bezug auf Ältestenberufung. Ich bin ja in dem Berufungsgremium drin, deshalb erlaube ich mir das auch zu sagen. Da braucht's auch Männer, die bereit sind, die sagen, hier bin ich bin bereit. Die nicht sagen, ach, ich habe so viel und das und jenes und ich kann's einfach nicht und... Ich glaube das einfach nicht. Weil die Prioritäten dann anders sind, als sie sein sollten. Gehe ich nur zu meiner Gemeinde, um bedient zu werden? Oder bin ich selbst Gemeinde, um den anderen mit meinen Gaben zu dienen? Die Frage darf einmal bewegt werden. Gehe ich nur, um bedient zu werden? Oder bin ich selbst Gemeinde, um den anderen mit meinen Gaben zu dienen? Was sollte ich ändern, um mich so in der Gemeinde einzubringen, dass andere dadurch ermutigt werden? Ermutigt werden. Wenn wir die Bilder gesehen haben vom biblischen Unterricht, von der Freizeit, der biblische Unterricht findet statt und wir sehen ihn gar nicht. Wir kriegen es gar nicht mit hier oben. Durch sowas wird man mal erinnert, ach, die sind ja auch noch da. Aber das sind treue Mitarbeiter, die sind da am Unterrichten jeden Sonntag, sind nicht im Gottesdienst, können sich gar nicht bedienen lassen, dienen aber den jungen Leuten. Hut ab. Hut ab. Kinder genauso, was immer man nennen mag, aber das ist so aktuell. Wenn man dann noch hört, was für Feedback da kommt. Erstaunlich, in unserer Zeit, erstaunlich. Also da sind welche bereit. Und wo welche bereit sind, kommt auch Segen. Nun ein paar Gedanken zum Weg. Zum Weg zur praktischen Einheit. Der Weg zur praktischen Einheit. In unserer Gemeindeordnung lesen wir da etwas so etwas. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier, wenn ich die Gemeindeordnung zitiere, dann nur die unter uns meine, die auch da offiziell zur Gemeinde gehören. Jeder, der hier ist und Gotteskind ist, ist angesprochen. Das steht dort, das Ziel. Wir wollen Menschen zu Jesus und in seine Familie führen, ihnen helfen, zu immer größerer Christusähnlichkeit heranzureifen und sie für ihren Dienst in der Gemeinde und für das Zeugnis ihres Lebens in der Welt auszurüsten, um Gottes Namen zu verherrlichen. Das steht in unserer Gemeindeordnung, wortwörtlich. Dann steht etwas über den Weg. Und der Weg ist ja immer dann so ein bisschen das Schwierigste dabei. Das ist kein Problem, da können wir alle Ja dazu sagen. Dem ersten, jawohl, das ist eine gute Grundlage für die Gemeindearbeit. Aber der Weg, Der Weg bedarf immer wieder Einmütigkeit bei den Beschlüssen, die auf diesem Weg zu fassen sind. Die Beschlüsse. Wie geht's denn voran in der einen oder anderen Sache? Die Einmütigkeit für die verschiedenen Stationen des Weges kann man ja nicht mit Buchstaben zum Ausdruck bringen. Kann man nicht formulieren in einer Gemeindeordnung, wie Einmütigkeit auszusehen habe. Das ist ein fortwährender Prozess des Gemeindelebens. Und dieser Prozess wird geprägt von der Gegenseitigkeit, nicht von der Gegensätzlichkeit. Von der Gegenseitigkeit, vom Miteinander, vom Einander in der Gemeinde. Gegenseitigkeit, nicht Gegensätzlichkeit. Das Miteinander in der Gemeinde oder das Einander in der Gemeinde. Ja, danke. Einander vergeben, Epheser 4, 32. Das setzt voraus, dass man auch einander bekennt, wo Vergebung notwendig ist. Dass man, du, da habe ich Mist gebaut, tut mir leid, vergib's mir. Einander vergeben. Dem folgt dann ein einander neu annehmen. Wo Vergebung geschieht, geschieht auch wieder Annahme. Wo Vergebung geschieht, gewinnt die Liebe wieder die Oberhand des gegenseitigen Annehmens. Römer 15, Vers 7. Daraus entsteht wieder neu einander lieben. Johannes 13, 34 wurde schon zitiert heute. Und so erwächst wieder ein Füreinander, einer für den anderen, und das führt zum Miteinander, alle für die gemeinsame Aufgabe. Die daraus resultierende Einmütigkeit ist nicht zu vergleichen mit einer demokratisch hergeführten Mehrheit oder sogar Einstimmigkeit. Das wird dann aktuell, wenn die Gemeindeversammlung zu Mitentscheidungen aufgerufen ist. Und hier gilt es dann, jeden einzelnen Entscheidungsprozess, jede einzelne Entscheidungsfindung, alle so daran zu beteiligen, sie so vorzubereiten und die Sachlage so darzulegen, dass schlussendlich ein jeder dabei mitgehen kann und auch mitgehen wird, was letztlich Einmütigkeit bedeutet. Nicht das Abstimmungsergebnis ist dann entscheidend, sondern das Miteinander. Durch Überzeugung, durch Darlegung, auch vielleicht durch Änderung. Kann sein. Das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Der geht nicht von heute auf morgen. Das ist mir bewusst, dass das für die Verantwortungsgremien mehr Zeitaufwand bedeutet für Gespräche und Überzeugungsarbeit. Bewahrt aber die praktische Einheit. Die geistliche wird dadurch nicht berührt, aber die praktische wird dadurch bewahrt. Und bei Nichteinheit ist der Zeitaufwand hinterher viel größer, da wieder etwas herzustellen, was vielleicht schon kaputt gegangen ist. Viel größer, als wenn man vorher die Zeit nimmt und jeden mitnimmt. Der Weg, was ist die Frucht der praktischen Einheit? Auch der Hans hat schon zitiert. Die Frucht der praktischen Einheit. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Einträchtig heißt Richtung das Ziel. Einträchtig. Eintracht Frankfurt will Meister werden, nicht absteigen. Einträchtig. Und dann der letzte Vers, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, leben bis in Ewigkeit. Wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist der alttestamentlicher Ausdruck, wohnen heißt ja miteinander umgehen, einträchtig miteinander umgehen. Und dann noch Apostelgeschichte. Sie, das waren alle, die gläubig geworden waren, verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Dem voraus geht ja die gewaltige Pfingstpredigt von Petrus. Da kommen viele zum Glauben. Und das waren die hier. Und was taten sie zunächst einmal? Sie blieben in der Lehre der Apostel, also Unterweisung geschah dort. In der Gemeinschaft, miteinander, im Brotbrechen und im Gebet. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel. Jetzt ist mir ein Blatt hier weggefallen. Nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens und lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Die Frucht aber der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Die Frucht, auf die Frucht sollen wir schauen. Schaut euch die Früchte an. Die Frucht der praktischen Einheit ist hier gesagt. Segen bei Einträchtigkeit, bei Einmütigkeit, der Herr tat hinzu. Einträchtig, alle trachten nach dem gleichen Ziel. Einmütig, alle werden bereit gemacht, den Weg zu diesem Ziel miteinander zu gehen. Und nicht eine Gruppe, die macht, will nicht ganz mitmachen, die sind dann irgendwo immer sauer. Muss man mal ganz praktisch sehen. Immer, braucht es, sollte nicht sein, mitgenommen werden. Mitnehmen heißt abholen. Wie könnten wir nur das Verständnis von Einheit ausdrücken? Einträchtig im Blick auf das Ziel und einmütig im Blick auf den Weg zum Ziel. Einmütigkeit als Prozess. Und zum Ende bitte ich jetzt, dass wir aufstehen und miteinander ein Refrain des bekannten Liedes singen, reden oder lesen. Gut, dass wir einander haben. Steht alle auf. Und dann lesen wir das. Miteinander. Und wenn du willst, kannst du es deinem Nachbar zusagen. Wir singen es nicht, wir lesen es. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Amen.